freue mich, dass wir doch so voll hier sind. Nach der Mittagspause dürfen Sie sich entspannt zurücklehnen. Großes Unterhaltungsprogramm wird Ihnen jetzt gleich hier geboten, habe ich schon mal abgefragt. Und wir freuen uns jetzt erstmal über eine ganz besondere Keynote, und zwar vom Professor Christoph Seeger. Er ist Studiendekan an der Hochschule der Medien in Stuttgart und wird uns jetzt ein bisschen was erzählen. Sein Thema lautet, Achtung festhalten, vom Aussterben bedroht, aber es ist ein Fragezeichen dahinter, wichtig, ein Blick auf die aktuelle Situation und die Herausforderungen für lokale Medien. Bitte schön, Applaus, wenn er auf die Bühne kommt, da freut er sich. Danke.
Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Gander. Vielen Dank für die Einladung. Oh, da kommen noch ganz viele Leute. Oh, Sie haben ein Eis. Wo gibt's das? Wo? Da muss ich nachher hin. Okay, Sie sind versorgt, Sie sind gestärkt. Ich habe einen 2-Stunden-Vortrag vorbereitet jetzt zum Thema Herausforderungen von lokalen Medien. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, ob ich hier die Präsentation einschalten darf und kann. Genau. Vom Aussterben bedroht, Fragezeichen. Und ich habe die KI bemüht, um hier so eine Titelfolie gleich zu zeichnen zu lassen. Ich wurde schon vorgestellt, ich bin an der Hochschule der Medien tätig, Kommunikationswissenschaften, und beschäftige mich seit einiger Zeit und vielen Jahren eigentlich schon mit der Digitalisierung und Transformation, komme ursprünglich aus dem lokalen Tageszeitungsverlag, war dort Verlagsleiter und Geschäftsführer, und insofern habe ich ein bisschen einen Einblick auch in diese ganze Situation, und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen jetzt in den nächsten 15 Minuten, es sind keine 2 Stunden, aber circa 15 Minuten, Sie auf eine sehr komplexe vielleicht Reise mitnehmen kann. Sie alle wissen, dass natürlich es ganz, ganz viele Megathemen gibt, die möchte ich heute gar nicht adressieren. Also ich werde nicht über generative KI sprechen, ich werde nicht über Digitalisierung sprechen und ich werde auch nicht über Plattformen sprechen. Meta, Alpha ist, glaube ich, anderweitig abendfüllend und macht den Tag dann deswegen auch nicht besser. Aber ich möchte einsteigen, ja, in eine ganz, ganz kurze, und es ist auch nicht vollständig, in eine kurze Überblick, ein paar Fakten vielleicht zu liefern. Ich beginne mal kurz bei den lokalen Tageszeitungsverlagen, die wir in Deutschland haben. Von 320 circa Zeitungsverlagen, die der BDZV ausweist, haben wir 309 lokale und regionale Zeitungshäuser. Und ich finde schon spannend, dass wir in den letzten 20 Jahren eine Halbierung der Auflage zu verzeichnen haben und eben die Werbeerlöse in den letzten 4 Jahren von 6,9 Milliarden auf 1,8 Milliarden gesunken sind. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr Kennzahlen, die sind aber auch nicht besser. Und vielleicht für die Radioleute hier, die kennen Sie wiederum besser, die Radiobranche. Aber ich glaube, was es hier natürlich auch zu beachten gibt, ist neben dieser Mediennutzungsdauer, die auch im linearen Radio hören, wie nachher auch im Fernsehen ein Stück weit die Problematik aufweist, dass es halt immer weniger Zeit ist, die wir, weniger Aufmerksamkeit ist, die wir von den Rezipienten, vor allen Dingen von den Jüngeren erhalten. Podcast als steigende Tendenz, neue technische Herausforderungen. Und wenn die Zahlen stimmen, sind zumindest die Bruttowerbeaufwendungen im ersten Quartal 24 zum Quartal 23 nicht gesunken, sondern gestiegen. Aber große Wachstumsraten sind vielleicht dort auch nicht zu erwarten. Im Fernsehen, ja, auch da haben wir einen Rückgang der Werbeerlöse. Und auch dort zeigt sich natürlich, dass sich Veränderungen abzeichnen im linearen Nutzungsverhalten. Warum fasse ich das kurz zusammen? Weil wir aus rein ökonomischer Sicht, und wir reden ja hier von privaten Rundfunkanbietern und privaten Medienanbietern, nach der reinen Medienökonomie, der reinen BWL-Lehre, wir kurz vor Marktversagen irgendwie stehen. Ja, also die Geschäftsmodelle sind immer weniger belastbar und aus der eigenen Kraft heraus ist es vielleicht für die Medienhäuser immer schwieriger, sich sozusagen belastbare Geschäfts- und Erlösmodelle dann auch aufrecht zu erhalten. Deswegen ist ja auch mal der Blick auf, was macht man eigentlich als Medienunternehmen, ganz interessant, und ich darf ein paar Ergebnisse aus einer Studie, die wir an der HDM gemacht haben, gemeinsam mit Score Media, vielleicht kennen den einen oder anderen, das ist ein lokaler Vermarkter. Wir haben Leute gefragt und haben gesagt, Was ist eigentlich für euch lokaler Inhalt, lokaler Journalismus? Was sind lokale Nachrichten für euch? Das Schöne ist, lokal ist nicht egal. Ja, das heißt, die Relevanz und die Bedeutung von ihrer Arbeit in ihren Häusern, in ihren Unternehmen ist wichtig. Und wir haben 5-mal ja, also so ähnlich wie beim Buzzern, ja, bei zum Beispiel, was lokale Nachrichten sind. Das mit meinem Klicks da jetzt. Emotionale Bindung und Heimatgefühl. Wir haben danach gefragt, die Studie war einmal quantitativ, dann haben wir mit Menschen noch gesprochen, was sie denn genau darunter verstehen und meinen wollen. Und beim Heimatgefühl war das ein ganz interessanter Effekt. Ja. Heimat ist so ein Begriff, den vergeben wir im Jahr, im Leben vielleicht 1-2 Mal. Vielleicht dort, wo wir geboren worden sind und dort, wo wir vielleicht unsere Familie gründen und leben. Also eine starke emotionale Bindung in eine Region, in eine Raumschaft hinein, das über viele, viele Jahre sozusagen auch gewachsen ist. Und das können lokale Medienanbieter natürlich auch ein Stück weit bieten. Wir haben in den lokalen Informationen und lokalen Inhalten sehr starke Alltagsrelevanz und eine Orientierung. Das heißt, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch all das, was die Menschen hören über ihre Sender oder lesen in den Zeitungen oder sehen in den TV-Stationen, das ist etwas, was sie unmittelbar im Lebensbereich wichtig finden. Und man kann das auch überprüfen, was sie tun, weswegen auch gerade die lokalen Medien auch eine starke Glaubwürdigkeit und ein hohes Vertrauen genießen. Ich meine, Sie kennen alle auch die ARD, ZDF, Massenkommunikationsstudien, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen natürlich eine hohe Glaubwürdigkeit genießen. Aber gerade lokale Medien, deren Texte, deren Inhalte wir überprüfen können, ob es da eine Umgehungsstraße gibt, ob dort eine Schulschließung ansteht, ob dort in irgendeiner Art und Weise ein Baugebiet entsteht oder sowas, das kann man überprüfen. Im Zweifel kann man sogar denjenigen, der diesen Artikel oder diesen Beitrag verfasst hat, im samstäglichen Markteinkauf treffen und ihn darauf ansprechen. Und das zeigt uns auch bei jungen Leuten, die wir gefragt haben, dass die lokalen Medienmarken eine sehr hohe Glaubwürdigkeit und eine Seriosität und Vertrauen genießen. Das ist ein Asset, ja, ein Wert in der Medienmarke, wie ich finde. Die Serviceorientierung, ja, das ist, wenn Journalisten hier sind, wenn ich immer mit den Journalisten spreche, das wollen die nicht so gerne hören. Nicht jeder Artikel im Lokalen ist investigativ. Manchmal ist es auch nur eine Information. Ja? Einfach eine Serviceorientierung. Und das ist auch etwas, was gar nicht so sein muss. Ich hatte mal in meiner Zeit als Verlagsleiter eine große Diskussion mit einem Kulturredakteur. Der hat nur über Klavierkonzerte geschrieben, die ab 4 Händen angefangen haben. Aber der Akkordeonverein ist eben auch lokale Kultur für lokale Medien. Aber das ist eher so die Botschaft an die Journalisten. Und Partizipation. Ja? Lokale Medien führen dazu, dass Menschen natürlich sich auch irgendwo fotografieren. Sie mich oder die Folien? Dann gehe ich aus dem Weg. Okay, Entschuldigung. Das habe ich gedacht, einmal berühmt werden. Also die Partizipation. Und ich glaube, ich habe vorhin mit jemandem gesprochen in der Eingangs-Keynote zu heute. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Und da zitiere ich jetzt mal Kollegen oder eine Studie, die nicht von mir ist. Ich habe zwei Quellen. Einmal die Leagues of Women Voters aus Washington und 2 Kollegen aus Spanien. Die haben untersucht, was passiert eigentlich, wenn lokale Medien aus irgendwelchen Raumschaften verschwinden. Man nennt das News Desert. Ja? Ein Begriff, mit dem wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch intensiver mit auseinandersetzen müssen, was aber gleichzeitig auch Ihnen die Botschaft geben soll, wie wichtig Sie sind, was Sie jeden Tag mit Ihren lokalen Medien tun. Denn wenn wir die lokalen Medien nicht mehr haben, dann passiert Folgendes. Zuerst mal haben wir eine geringere Wählerbeteiligung. Also Menschen gehen nicht mehr so intensiv zur Wahl, wie das eben sein sollte. Und damit zusammenhängend finden wir auch immer weniger Leute, die sich überhaupt auch zur Wahl stellen. Weniger Kandidaten für öffentliche Ämter. Wir in Baden-Württemberg hatten jetzt Kommunalwahl. Ich bin im kommunalen Gemeinderat tätig. Es ist fast nicht mehr möglich, Menschen zu finden, die bereit sind, wirklich für ihr Lebensumfeld reale Entscheidungen zu treffen. Wir reden ja nicht von der großen Politik, sondern wir reden wirklich von Sachentscheidungen und realen Entscheidungen. Das sind dann Tendenzen, mit denen werden wir leben müssen, wenn wir News Deserts haben, wenn wir nicht mehr lokale Medien vor Ort haben. Was auch herausgefunden wurde, ist, wenn die Aufsicht, die Draufsicht der Medien als vierte Gewalt, als jemand, der eben auch die Verwaltung sozusagen kontrolliert, dann sind die nicht mehr so transparent und fangen an, Prozesse zu entwickeln, die sehr viel teurer sind. Das heißt, der Staat an sich wird teurer, die Steuergelder werden dann in Prozesse sozusagen überführt, die nicht mehr so effizient sind. In einer Studie steht auch was von Korruption, das würde ich jetzt mal nicht nennen, dieses aber könnte sein, ja, dass wir dort natürlich auch anfällig sind für derartige Dinge. Wer auch anfällig ist, ist übrigens, sind die Menschen. Das heißt, eine erhöhte politische Polarisierung ist die Folge oder Radikalisierung. Ja? Und Menschen, die manipulierbar sind, kriegen vielleicht die falschen Botschaften. Jetzt dann doch mal ganz kurz der Ausblick auf die Plattformen. Ja? Echokammern kennen Sie, die Algorithmen. Und wir kennen die Ergebnisse, ja? In manchen Bundesländern in Deutschland. Was passiert, wenn es keinen Diskursraum mehr gibt, um sich wirklich um die besten Positionen im demokratischen Sinne zu streiten. Was mich auch sehr nachdenklich gemacht hat, war eigentlich auch der letzte Punkt. Wenn keine lokalen Medien mehr da sind, dann gibt es ein geringeres Gemeinschaftsengagement. Und wenn ich mir das vorstelle, wie viele Menschen ehrenamtlich tätig sind, in Sportvereinen, in Kulturvereinen, in Musikvereinen, in sozialem Engagement, Nachbarschaftshilfe etc. Und es dann alles zurückgeht und vielleicht nicht mehr da ist, wenn wir keine lokalen Medien mehr haben, dann ist das nicht die Gesellschaft, in der ich mir vorstelle, leben zu wollen. Insofern ein Plädoyer für Ihre Arbeit und wie wichtig diese ganzen Sachen natürlich sind. Und jetzt komme ich, so war es ja auch angekündigt, zu den Herausforderungen. Ich habe nur mal drei Herausforderungen versucht zu skizzieren. Wir zwei sind Freunde hier. So, genau. Ich fange an mit dem da. Betrifft nicht nur die Medienbranche, aber im Besonderen auch die lokale Medienbranche. Wir haben selber 5.500 Studenten bei uns. Ich habe eine Umfrage gemacht bei denen, nicht bei 5.500, aber mehreren hundert, die alle irgendwo im Bereich Publishing, Journalismus oder so arbeiten werden oder ausgebildet werden. Und da kommt einfach raus, dass es total unattraktiv ist, im lokalen Medienhaus zu arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, sich selbstständig zu machen, ist höher, als in einem lokalen Medienhaus zu arbeiten. Auf die Frage übrigens, warum das so ist, sagt er, ja, fang ich mal an mit irgendwie Influencer werden. Wenn es nicht ist, kann ich immer noch zur Zeitung. Was aber spannend war, wer war total attraktiv? Das waren Unternehmenskommunikationsabteilungen von großen Marken. Ja? Bei Porsche, ich komme aus Stuttgart, bei Porsche, Mercedes, Bosch zu arbeiten in der UK, das wollen die alle. Also wollen die nicht alle, aber das war natürlich tendenziell. Das heißt, wir haben damit zu tun, Nachwuchs zu generieren. Wir müssen unsere Branche wieder attraktiver machen. Wir brauchen nicht die Lungenleute. Wer soll denn die ganzen Innovationen, die digitale Transformation umsetzen, leben? Wo sollen denn die Ideen herkommen? Ja, also von den 65-Jährigen, die schon 30 Jahre Erfahrung haben, weiß nicht, da gibt es auch welche. Aber wahrscheinlich müssen wir auch neue Leute, frische Leute in die Branche holen, damit wir diese ganzen Herausforderungen eben auch durch die Digitalisierung und mit den Innovationen gerecht werden können. Kein einfaches Unterfangen wahrscheinlich, aber glaube ich notwendig. Zweiter Punkt. Dieses berühmte Buzzword Gen Z, Generation Z, ich benutze das auch einmal hier als Synonym, weil das ist in ein paar Jahren ist das Wort alt, dann kommt Generation Alpha. Das sind die, die danach kommen. Ja? Ich will das nur sagen, dass die Gen Z heute und das, was jetzt kommt, die haben ein anderes Mediennutzungsverhalten. Und wir können nicht so tun, als die werden schon alle irgendwann Mitte 30 sein und dann werden sie dann schon alle so die Medien nutzen wie ihre Großväter. Mm-mm. Das ist zum Teil digitale Höhlenmalerei, was wir für die machen. Ja, also wenn ich einem Student sage, ich habe dir eine E-Mail geschrieben, sagt er, das geht nicht, ich habe nur WhatsApp. Ja, meine kleine Tochter mit 12, die guckt schon ganz anders oder schaut ganz anders Medien wie ihr großer Bruder mit 18. Also das ist etwas, wo wir auch als Medienhäuser selber in der Bringschuld sind, die Leute verstehen zu wollen. Ja? Uns mit den User Needs zu beschäftigen, uns intensiver mit diesem Mediennutzungsverhalten zu beschäftigen und uns eben auch mit dieser Generation zu beschäftigen. Ich habe noch 1:30. Dann die Herausforderungen in den Erlösmodellen. Das ist natürlich jetzt einfacher gesagt als getan. Und wissen Sie was, wenn ich eine Antwort drauf hätte, dann würde ich so unfassbar reich sein. Weil, weiß es ja auch nicht. Wir haben es vorhin gesagt, was sind die wirtschaftlichen Herausforderungen? Wie sind die unternehmerischen Strategien denn geprägt? Ja, durch Kosteneinsparungen seit vielen Jahren. Ja, wenn die Erlöse zurückgehen, wenn die Umsätze zurückgehen und müssen die Kosten zurückgehen, also wo bleibt dann der unternehmerische Spielraum auch für Investitionen in den Inhalt, in die Innovation. Und trotzdem müssen wir uns auch überlegen, sind Abo-Modelle noch die richtigen Modelle beispielsweise? Oder gibt es ganz neue Gedanken wie Clubmedien oder irgendetwas anderes? Denn auch wenn ich unsere jungen Leute frage, die sagen alle, es ist schon wichtig, dass wir guten Inhalt bekommen. Und eigentlich müsste auch jemand dafür bezahlen. Aber wer, das ist halt die Frage, ja? Und wie viel, ist ja die andere Frage. Genau, und das sind aber alles diese Herausforderungen und ich glaube, ich fasse mal eins zusammen und dann bin ich schon fast an der Punktlandung. Aus meiner Sicht sind lokale Medien auf alle Fälle mehr als schützenswert und wir brauchen auf der einen Seite unternehmerische Ideen und Mut und Tatendrang und Kraft, aber auf der anderen Seite vielleicht auch sinnvolle Förderprogramme, die das unterstützen, die richtigen Anreize setzen und Impulse setzen, ohne dass es jetzt natürlich all diesen grundlegenden Kriterien wie Staatsferne und sowas jetzt widerspricht. Und da werden Sie bestimmt gleich ganz interessante Antworten vom Panel erfahren. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass Sie mich eingeladen haben und dass Sie mir zugehört haben. Vielleicht konnte ich ein paar Impulse für die Diskussion setzen. Wer mich noch nachher Kontakt aufnehmen möchte. Nein, ich habe nicht mal aufs Bild geschafft. Dann schafft es aber nicht. Also LinkedIn oder E-Mail-Adresse. Vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön.
Dankeschön. Vielen Dank. Wir nehmen mit digitale Höhlenmalerei. Gefällt mir total gut. Das, glaube ich, hat sich der ein oder andere hier notiert. So, große Bühne, viele Stühle, kleine Frau. Ich brauche also Gäste auf dieser Bühne, sonst fühle ich mich hier nicht wohl. Und wir haben natürlich die Besten der Besten hier gleich. Und jeder, der hochkommt, freut sich über einen wahnsinnig warmen Applaus. Für Sie ist auch super nach der Mittagspause ein bisschen Bewegung in den Armen, glauben Sie mir. Also, ich freue mich jetzt, auf der Bühne begrüßen zu dürfen, den Präsident der BLM, Dr. Thorsten Schmiege. Bitte schön. Dr. Wolfgang Kreisig, der Präsident der LFK, bitte schön. Auseinandergesetzt, die Herren. Die Geschäftsführerin von RegioTV Schwaben, Christiane Unruh. Die zweite Dame. Und der Geschäftsführer von Radio 7, Carsten Wellert. Freue mich sehr, dass du auch da bist. Wir machen es uns jetzt hier gemütlich. Ja, so, wenn man zwei Präsidenten auf einer Bühne hat, muss man die auseinandersetzen. Die sind so ein bisschen im Vorfeld auch gewesen wie so Jungs in der letzten Reihe. Deswegen haben wir gesagt, setzen wir die auseinander. Dann schnacken die nicht die ganze Zeit. Obwohl sie das ja heute tun sollen, gemeinsam. Was ich mir wünschen würde, ist, dass es ein Miteinander auch heute gibt. Wir haben natürlich am Ende auch eine offene Fragerunde, wo sie total aktiv werden können. Aber auch schon zwischendrin. Ist auch abgesprochen mit allen hier auf der Bühne. Ich finde es schön, wenn das einfach ein Miteinander ist. Und das war auch übrigens so im Vorfeld von uns allen so gewünscht. Fände ich schön und dürfen Sie gerne so annehmen und machen. Die allererste Frage geht erstmal an Herrn Kreisig und zwar, warum es dieses Panel eigentlich heute gibt. Sie haben Mikro.
Ja, in der Tat, gute Frage und das liegt daran, dass wir tatsächlich in diesem Jahr erstmals mit den Lokalrundfunktagen als LFK kooperieren, weil wir einfach finden, dass die Lokalrundfunktagen eine wunderbare Veranstaltung sind, die das Zielpublikum auch sehr sachkundig erreicht. Ja, und wir haben auch eben in den letzten Jahren gesehen, dass eigentlich alle unsere Veranstalter auch hier sind und es so viele Vernetzungen gibt zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Es gibt ja auch noch das geflügelte Wort von der Südschiene und auch wenn wir jetzt sehr weit voneinander weg sitzen sozusagen, gibt es die auch tatsächlich im Austausch mit der BLM. Und ich denke, in diesen Zeiten, wo es über Digitalisierung geht, geht es sowieso darum, über den Tellerrand hinauszuschauen in andere Bundesländer, gerade in den Grenzgebieten, wo wir uns ja auch mit unseren Veranstaltern aufhalten, dass wir miteinander besprechen, was sind die besten Strategien. Häufig ist ja auch so, dass wir fragen, ja, was machen eigentlich die Bayern? Oder die Bayern sagen auch manchmal, was machen die Baden-Württemberger? Jedenfalls im letzten Jahr habe ich das den Eindruck gehabt. Aber das ist ein anderes Thema. Also insofern, es gibt viel auszutauschen, viele gute Ideen auszutauschen miteinander. Wer hat die besten Ideen? Was können wir auch voneinander mitnehmen? Und insofern ist das eigentlich eine wunderbare Zusammenarbeit, die wir uns da vorstellen, das eigentlich genau auf das Thema Südschiene spricht. Und insofern fühlen wir uns hier schon sehr wohl und freuen uns, dass wir dieses Thema Südschiene, Süddeutschland, Südwesten aufgreifen können. Und deswegen sitzen wir ja auch hier so zusammen und da freue ich mich sehr darüber.
Da freuen wir uns auch. Sie wollen auch noch was sagen, Herr Schmiegel?
Ja, weil ich so direkt angesprochen war. Also ich finde es erstmal gut, dass wir jetzt in diesem Panel vielleicht gar nicht mehr über das Warum sprechen müssen, warum man lokale Inhalte fördern sollte. Das hat Herr Professor Seeger, glaube ich, ganz gut abgeräumt, sondern relativ schnell auf das Wie kommen. Und das ist genauso, wie Wolfgang Kreisig sagt. Da haben ja auch nicht alle den Stein der Weisen, aber deswegen ist wichtig, dass man darüber diskutiert, dass man mal Überlegungen auch zur Diskussion stellt und dann vielleicht auch mal schaut, was machen die Baden-Württemberg, warum machen sie es, warum funktioniert es bei denen und warum machen wir es nicht oder warum sollten wir es auch machen. Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt und deswegen finde ich es auch sehr gut, dass wir jetzt diese Südschiene sozusagen bei diesem Thema ganz gut, glaube ich, mal beleben können.
Kommen wir doch zu dem Wie vielleicht, wenn Sie sagen, wie wird gefördert, die Ansätze, die da sind. Da hatten Sie sich ja auch im Vorfeld mit mir unterhalten drüber. Was ist Ihnen da denn jetzt gerade auch in diesem Jahr vielleicht besonders wichtig?
Naja gut, wir haben es ein bisschen bei den Herausforderungen gesehen. Ne? Wir haben ja sozusagen drei Herausforderungen formuliert. Jetzt geht der Professor Seeger schon raus, genau. Nein. Das ist ja so ein bisschen das, womit wir uns beschäftigen. Wir müssen ja bei der Förderung eigentlich die Herausforderungen adressieren. Und das ist ganz klar erstmal das Thema Aus- und Fortbildung. Ja, das hatte ich heute auch bei der Eröffnung gesagt. Ich glaube, man muss investieren in junge Talente. Ich glaube, im Gegensatz zu dem Vortrag vorhin, dass Medien interessant sind, dass man es nur auch entsprechend kommunizieren muss und vielleicht auch in den Redaktionen jetzt nicht sagt, wir machen es wie immer, sondern auch sagt, wir sind ein nach vorne gerichtetes Berufsfeld. Ne? Also Social Media ist für uns jetzt kein Tabuwort. Ne? Also insofern ist es, glaube ich, ein wichtiger Ansatz für die Förderung Aus- und Fortbildung. Aber, und das werden wir auch in anderen Panels diskutieren, KI, ja? Was macht man mit KI, wie nutzt man es, wie probiert man es aus, wo setzt man auch Grenzen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig und weil das jetzt auch nicht jedes Unternehmen alleine kann, glaube ich, dass es das Thema Kooperation auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der Förderung ist, ja, dass man sagt, man muss es nicht 20 Mal parallel fördern, sondern sich auch Gedanken macht, vielleicht gibt es Dinge, die man einmal fördert und von denen dann 20 profitieren, ja, da ein bisschen im Bild zu bleiben. Und das ist die Frage, wie macht man das? Und genau, da werden wir vielleicht das ein oder andere jetzt auch von den Mitdiskutanten sozusagen mitgebracht bekommen, ne?
Dann fragen wir doch einfach mal und gehen in die lokalen Häuser rein. Aber Christiane, im Vorfeld haben wir, und das fände ich schon noch auch schön, wenn du uns mal einen Blick von außen gibst vielleicht, darüber gesprochen, dass du noch andere Stationen hattest, bevor du jetzt auf dieser Position, wo du jetzt bist, gelandet bist. Und auch mal einen Blick von außen mitbringst, was ich total schön finde, wenn du das mal einordnest, gerade jetzt um die Förderung und wie die lokalen Medien aufgestellt sind. Vielleicht magst du dir einfach ein Mikro holen. Und hast gesagt, das wäre dir ein Anliegen, einfach auch mal zu sagen, das ist schon so eine eigene kleine Blase dann?
Naja, lokale Rundfunkveranstalter und die ganze Branche fühlt sich für mich als jemand, der vorher bei HSE gearbeitet hat, im Teleshopping und davor bei ProSiebenSat.1, schon sehr, sehr anders an. Und diese Diskussion rund um Förderung ist eine, die ich vor September, bevor ich angefangen habe in der Rolle, nie geführt habe. Also wenn man auf HSE guckt, da kann man lange darüber diskutieren, ob das ein Medienunternehmen ist. Ich würde sagen, es ist ein Retailer, was sich halt das Fernsehen als Schaufenster ausgesucht hat. Und da geht es auch um ganz andere KPIs. Und bei ProSiebenSat.1 ist auch das kein Thema, weil die Reichweite sehr viel größer ist und weil die Medienangebote so die Möglichkeit haben, sich selbst zu refinanzieren. Das haben wir im lokalen Rundfunk nicht. Wir sind im Fernsehen darauf angewiesen. Und sich jetzt stetig damit auseinanderzusetzen, welche Kriterien müssen wir erfüllen, welche Möglichkeiten haben wir, auf Förderung zurückzugreifen, wie können wir gut mit den Landesmedienanstalten zusammenarbeiten, das ist definitiv eine neue Perspektive für mich, die ich spannend finde, wo ich aber glaube, dass noch sehr viel Raum tatsächlich für Innovation und für Weiterentwicklung und für neue Modelle ist. Ja.
Mhm. Carsten, wie siehst du das denn? Also wie ist denn dieses Wie, über das wir jetzt gerade eingangs schon ein bisschen gesprochen haben, für dich als Geschäftsführer von Radio 7?
Das Wie, also was ich einmal super finde, ist die Förderung von Nachwuchs, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig und ich kann auch sagen, für Radio 7 gäbe es von der LFK nicht die Förderung von Volontären, werden wahrscheinlich eine Stelle weniger. Also das ist schön. Was mir zu schnell geht vielleicht, das ist, da bin ich dann gerne auch der Bremser, zu sagen, wir müssen nur in die Zukunft gucken, wir müssen nur schauen, wie wir irgendwie die Zukunft sichern. Wir sind aber gerade in einer so schwierigen Gegenwart und mit Herausforderungen konfrontiert, dass ich glaube, eine der wichtigsten Förderungen, über die wir immer wieder reden sollten, ist die Infrastruktur, was DAB Plus und, ich weiß, ist nicht gern gehört, auch UKW noch angeht, weil wir sonst einfach diese Medienvielfalt, und wir haben ja gerade eben gelernt, wie wichtig das ist, alle Sender irgendwie zu erhalten, nicht in die Zukunft transportieren können, weil ein Vergleich, wir sind uns glaube ich alle einig, es ist wichtig, dass Speditionen per LKW Waren in den Supermarkt bekommen, aber die Straßen müssen die trotzdem nicht selber bauen. Also und für uns ist das ja auch die Verbreitungswege, die wir ja sehr, natürlich ist auch ein bisschen gefördert, klar, aber die wir selbst bezahlen müssen. Und was Sie gesagt haben, auch KI, da haben wir in Baden-Württemberg jetzt zum Beispiel einen Förderantrag gestellt. Da haben wir uns zusammengetan, alle 16 Sender haben einen KI-Förderantrag eingereicht bei der LFK, um da auch gemeinschaftlich irgendwie nach vorne zu kommen. Ist noch nicht genehmigt, können Sie, sind viele da, also wenn, können Sie schon. Aber ich will nicht sagen, wir wollen nur im Gestrigen irgendwie verbleiben und sagen, es geht nur um DAB, um UKW. Wir müssen natürlich uns wandeln, wir müssen interessant werden, wir müssen mit KI arbeiten, das wollen wir auch alles, aber wir haben nichts davon, wenn wir eine KI-Förderung haben, aber viele Sender auf der Strecke bleiben und dann vielleicht in 5, 6, 7 Jahren nicht mehr da sind.
Was müsste sich denn dann aus deiner Sicht ändern oder sollte anders laufen, Carsten? Gehen wir nochmal konkret rein.
Naja, vielleicht der Fokus, einfach unsere Sorgen, also das ist gar keine Anklage, gerade die LFK sieht unsere Sorgen und unsere Nöte, ja, also und da verstehe ich auch, da hat man natürlich auch gewisse Mittel nur zur Verfügung. Aber wir haben einen ja unfairen Wettbewerb, muss man sagen. Wir sind früher waren wir unter uns, ja, wir Radioleute und ein bisschen Konkurrenz dann vom Fernsehen. Jetzt konkurrieren wir mit YouTube, mit Social Media Kanälen, die auch unsere Werbeleistung irgendwie wegnehmen, dass wir keine Erlöse mehr dafür da haben. Wir konkurrieren da mit Nachwuchs, die auch die Chance haben, zu Google, Amazon oder wie auch immer zu gehen. Da müssen wir mithalten und uns entwickeln. Und das funktioniert aber nur, wenn wir ein sicheres Zukunftskonzept haben und dann mal unsere Grundsicherung da haben für die Verbreitung und uns da gemeinschaftlich entwickeln können.
Wir haben, wollen Sie was sagen? Herr Kreis, ich gerne.
Sie wollen fragen.
Das ist die Zusage jetzt für unsere Förderung, für die KI.
Genau, das Ampellicht.
Ja genau, ich wollte sagen, ich habe den Förderbescheid noch nicht in der Tasche, aber ich will sagen, wir haben auch einen freundlichen Hinweis gegeben, dass es vielleicht ein Vorteil sein könnte, wenn sich alle zusammentun und was beantragen, weil es in der Tat, Thorsten Spieger hat es ja auch gerade gesagt, es macht keinen Sinn, dass wir, wo wir ohnehin schon um die Euros kämpfen sozusagen, dann jeder auch selbst in seinem Unternehmen alles nochmal neu erfindet. Insofern ist das, glaube ich, überhaupt Synergien schaffen bei allen Unternehmen. Da müssen sich auch alle von früheren Maßgaben ein bisschen lösen. Ne? Das hat manchmal auch mit Gesellschaftern zu tun, aber es geht in Richtung Kooperation und davon brauchen wir viel mehr. Wir müssen Synergien schaffen, anders geht es nicht. Und die Förderung ist natürlich schon eine wichtige Komponente aus meiner Sicht, weil wir dürfen uns auch nichts vormachen. So diese Haltung, naja, es gab ja das Radio immer und es wird immer so bleiben und es bleibt erhalten, das gilt auch für die Presseverlage und alles Mögliche und das stimmt halt so nicht. Also wir müssen uns schon aktiv um die Branche kümmern, das gilt sowohl für uns als Medienanstalten, das versuchen wir auch, aber es gilt natürlich auch an die Politik, die sich auch darum kümmern müsste, dass wir die Rahmenbedingungen haben, um dann fördern zu können. Und wir würden natürlich auch gerne nach vorne fördern. Also schon, ich habe schon Verständnis für das Infrastruktur, was man immer hatte. Aber was wir doch eigentlich wollen, und das dahin geht unsere Volontariatsförderung, dass wir sagen, wir haben ein Problem erkannt, nämlich zu wenig Nachwuchs. Wir fördern das, damit man auch einen Anreiz schafft, wir können mehr Leute einstellen und dann bleiben vielleicht auch mehr im Unternehmen. Das ist ganz wichtig. Und das andere ist natürlich, wir wissen alle, wir sind in einer digitalen Transformation und dann würden wir uns natürlich wünschen, dass wir diesen Prozess ein Stück weit auch anschieben können. Und da hängt es zum Teil auch ein bisschen an den gesetzlichen Grundlagen, die noch etwas ältlich formuliert sind. Die sind, glaube ich, auch schon fast so alt wie der private Rundfunk. Und da würde ich mir schon vorstellen, dass man auch an der Stelle neue Möglichkeiten eröffnet für uns, weil es eben, wie gesagt, ein Miteinander sein muss. Und so können wir auch die Branche in die Zukunft führen.
Ja, wenn ich ganz kurz das fortspinnen darf. Ich bin eben ein bisschen zusammengezuckt, als Herr Weller von der Grundsicherung sprach. Ja. Das ist, kommt also aus dem Sozialförderbereich. Ja. Ich weiß nicht, ob tatsächlich eine Grundsicherung sozusagen den richtigen Impuls gibt. Also eine Förderung hat ja eigentlich auch den Sinn und Zweck, einen Impuls in eine Richtung zu geben. Wenn ich sage, es gibt eine Grundsicherung, ich sage mal vorbehaltslos oder sowas, ja, dann ist das Signal eigentlich, könnt ihr weiter so machen. Ja? Und das würde ich jetzt mal, und das ist vielleicht auch ganz gut, dass wir jetzt nicht vielleicht überall einer Meinung sind, das würde ich jetzt tatsächlich bei der Frage, wie sollen wir fördern, das falsche Signal sein. Ja? Wieso? Ich wähle jetzt mal bewusst ein Beispiel aus dem mediennahen Bereich oder aus dem Medienbereich, aber nicht aus dem Rundfunkbereich. Ich sage mal das Thema Zustellungsförderung für Printverlage. Das ist ein riesiges Thema. Ja? Aber wozu führt das denn? Ja? Dass man halt sagt, diese Transformation, die eigentlich früher oder später unausweichlich ist. Ja? Man kann sich nicht darauf verlassen, dass man irgendwie in 20 Jahren noch die Papierzeitung zustellen wird. Oder es müsste so extrem subventioniert sein, ja, dass sozusagen die Förderung eigentlich kaum noch leistbar ist. Deswegen muss doch eigentlich der Ansatz sein, nicht sozusagen das Bestehende sozusagen zu sichern, sondern sagen, diese Transformation anzureizen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo ich schon verstehe, man kann nicht von heute auf morgen sozusagen alles umwerfen und sagen, es wird schon anders auch laufen, ja. Aber schon die Richtung, über die müssen wir uns einigen. Das ist ja sozusagen ein Weg, also eine Transformation, die man angeht. Wir haben das jetzt ein bisschen bei unserer Verbreitungsförderung im Radiobereich, wo wir bisher sozusagen eine Infrastrukturförderung hatten, und das ist jetzt eine Transformationsanreizförderung, wo man sagt, okay, wir wollen den nächsten Schritt unterstützen, also die Umstellung auf die Digitalisierung. Und deswegen würde ich da gerne drüber reden, wie kann man diesen Impuls richtig setzen, dass man nicht sagt, ich konserviere die Strukturen von jetzt oder von gestern und verpasse dabei sozusagen in die Zukunft zu investieren.
Ich glaube, der Carsten kann gleich einen Punkt dazu geben, aber Christiane möchte kurz was sagen. Ich glaube, von der Richtung sind wir aber alle nach vorne gerichtet schon mal klar, oder? Also
bei nach vorne gerichtet bin ich sofort dabei, aber ich finde, wir führen die Diskussion aus der falschen Perspektive, weil wir die Diskussion aus der Anbieterperspektive führen. Also was müssen wir für Radiosender tun, was müssen wir für TV-Sender tun, und dass wir für die was tun müssen, darüber sind wir uns ja einig. Wir haben ja auch die Zahlen gesehen, wie wichtig die sind dafür, die politische Vielfalt zu erhalten, das Mitmachen in der Bevölkerung zu erhalten. Das sollten wir weiterhin tun, und ich finde, da tun sowohl die LFK als auch die BLM sehr, sehr viel und arbeiten sehr partnerschaftlich mit uns zusammen. Aber ich würde gerne die Perspektive ändern, weil am Ende geht es um Menschen. Am Ende geht es um die Leute da draußen, die Medien nutzen, die sich informieren wollen, die unterhalten werden wollen etc. Und wir gucken immer aus der Anbieterperspektive drauf, wie können wir denn Anbieter noch mehr fördern. Aber wenn wir rausgucken, wenn wir uns Mediennutzungszahlen angucken, auch viele, die heute schon genannt wurden, da sehen wir ja, die Lokalrundfunksender in Bayern zum Beispiel erreichen an einem durchschnittlichen Tag 746.000 Menschen. Das ist echt viel, und das ist auch eine Zahl, die gegenüber der letzten Studie um 6% gewachsen ist. Gleichzeitig haben wir aber eine ganz, ganz krasse Fragmentierung in der Mediennutzung. Und zwar in allen Altersgruppen, aber insbesondere bei den Jüngeren. Die haben alle den ganzen Tag ihr Smartphone in der Hand. Fast 100% der 12- bis 19-Jährigen haben jeden Tag ein Smartphone in der Hand. Und ich finde, wir sollten uns damit beschäftigen, wo bekommen Menschen heute Informationen her und wie kriegen wir es hin, dort die richtigen Angebote zu machen. Weil wir können uns natürlich hinsetzen und sagen, nee, keiner nutzt TikTok, keiner nutzt Instagram, keiner nutzt Facebook, wir kriegen das alle gar nicht mit, wir senden weiterhin linear. Aber können wir uns mal damit auseinandersetzen, dass Menschen tatsächlich diese Plattform nutzen, und wollen wir nicht mal darüber reden, wie wir Förderkonzepte entwickeln können, wie wir für diese Plattform die richtigen Inhalte schaffen, wie wir darüber nachdenken können, wie wir coole Social-Media-Formate schaffen, die junge Leute erreichen, die andere Menschen erreichen, die wir heute vielleicht nicht erreichen, und wie wir da eine Förderung aufsetzen können. Und da finde ich die Förderung von Volontären und von Azubis sehr, sehr richtig. Aber ich glaube, wir müssen das noch sehr viel größer und sehr viel weiter denken. Und da, finde ich, fängt das Thema Innovation an.
Unterstütze ich alles zu 100%. Ich möchte nur eine Sache kurz, ich verstehe Sie
noch
auch
was
vollkommen.
Sagen dazu.
Ja, ich möchte nur einen Gedanken vielleicht aufwerfen, vielleicht diesen Impuls nach vorne geben mit Förderung. Ich glaube, ich kenne nicht alle Geschäftsführer von Radiosendern, aber ich glaube, keiner verwehrt sich dem neuen Weg. Alle wollen sich wandeln, alle wollen digitaler werden und alle müssen auch digitaler werden. Und wir alle haben diesen Wunsch, das, diesen Weg zu gehen. Es ist nun mal so, dass umso höher die Kosten werden für die Verbreitung, ja, für UKW, DAB, wir müssen online machen, wir müssen Streams machen, es kommen die ersten amerikanischen Plattformbetreiber auf Radiosender zu, die Geld haben wollen dafür, dass man noch verbreitet wird auf wirklich großen Plattformen. Dafür müssen wir Geld ausgeben und das stockt dann aber wieder Ausgaben woanders. Klar, da können Sie mit Fördermitteln eingreifen, aber das reicht ja nicht für jeden Einzelnen irgendwie, um sich zu entwickeln. Deswegen habe ich dieses Wort irgendwie, diese Grundsicherung, natürlich ist es irgendwie ein übertriebenes Wort, aber wenn diese Sorge schon mal gesichert ist auf die Zukunft, dass man da eine Förderung hat, würde es halt viel erleichtern. Das meine ich. Und doch dieses... wenn wir den Nachwuchs wollen, wir fangen in allen, auch heute schon wieder, deswegen habe ich auch vorhin mit ihm gesprochen noch kurz, geht es schon wieder, wie ist die Zukunft des Radios? Und es ist, wir werden immer so halb tot gesagt schon. Lasst uns doch anfangen, einfach mal wieder offensiv nach vorne zu gehen und einfach zu sagen, Mensch, was für ein geiles Medium sind wir? Und das dann zu fördern, dass wir in Zukunft noch genauso da sitzen mit genauso vielen Sendern wie jetzt.
Herr Schmiege, bevor Sie wieder auf die Grundsicherung nochmal eingehen, hake ich jetzt ein. Ich finde nämlich den Punkt von Christiane super wichtig und wir haben auch gemerkt im Publikum, dass es ein emotionales Echo gab darauf. Ich würde gerne darauf einsteigen jetzt und Sie da abholen, dass Sie da auch nochmal eine Antwort geben. Fehlt ist denn da an innovativen Förderkonzepten? Und Sie hatten mir im Vorfeld gesagt, Sie beide auch, es ist immer so ein Geben und Nehmen und von den Sendern gibt es manchmal auch die Vokabeln immer, das haben wir immer schon so gemacht und das haben wir noch nie gemacht, wie sollen wir das denn jetzt machen? Ne? Und da würde ich Sie gerne noch ganz kurz antworten lassen, bevor wir dann auch noch mal ein paar Fragen bekommen.
Ich fasse mich ganz kurz, weil tatsächlich eine Überlegung, die wir haben, ist, dass man gar nicht mehr so auf den Verbreitungsweg schaut, sondern sagt, wir fördern lokale Inhalte. Und ein Sender muss man selber entscheiden, sozusagen, wie verbreitet er den Inhalt. Ja, dass man wirklich diese Fixierung auf die lineare Verbreitung, die ja bekanntermaßen abnimmt. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Wenn wir eigentlich wollen, wir schauen auch auf den Nutzer, der will lokale Inhalte. Und zwar auf dem Smartphone, manche auch auf dem Fernseher, manche auch im Linear, manche halt auf Abruf. Ja, dass man eigentlich bei der Förderung sich überlegen muss, ist wirklich die Anknüpfung ins Lineare die man immer so gehabt hat, ja, ist das noch das Richtige oder müsste man nicht sagen, wir wollen lokale Inhalte fördern und die Kompetenz des Medienhauses besteht darin zu sagen, okay, wie schneide ich es auf welchen Verbreitungsweg zu? Das wäre jetzt mal so eine Frage, die ich in den Raum stelle. Wenn ich wüsste, wie es geht, ja, dann hätten wir es vielleicht schon, aber das ist die vielleicht der Neue, das Neue, das Innovative, dass man sagt, weg vom Verbreitungsweg hin zum Inhalt bei der Förderung.
Also ja, da bin ich durchaus dabei, aber man muss eben auch sehen, wie sind die Rahmenbedingungen. Und ich finde schon, dass es eine Rollenverteilung gibt, nämlich die Medienmacherinnen und Medienmacher, die hier im Raum sind, sind natürlich viel kompetenter bei der Frage, wie erreiche ich mein Publikum. Das ist eigentlich ihr Part, sich dazu Gedanken zu machen. Und wir, klar, gemeinsam mit der Medienpolitik zu überlegen, können wir das auch irgendwie unterstützen. Da haben wir auch durchaus unterschiedliche Rahmenbedingungen in Bayern als auch in Baden-Württemberg. Inhalteförderung war schon immer etwas, was durch den Rundfunkbeitrag so nicht geht, jedenfalls von Gesetzes wegen. Deswegen haben wir in Baden-Württemberg jetzt auch den Umweg über Landesmittel, die wir bekommen und an die Medienanbieter weitergeben. Also das heißt, man muss auch genau schauen, was ist eigentlich möglich und in dem Rahmen versuchen wir uns zu bewegen. Aber ich finde, es ist trotzdem der Job, innovativ zu sein. Das müssen die Medienschaffenden auch machen. Das machen sie ja auch gut. Das ist ihre Aufgabe und da sehe ich es dann tatsächlich auch eher so, da sagen wir fördern so Dinge wie Volontariat und ähnlich, dass sie da entlastet sind. Aber so, ich meine, die Kreativität nach vorne, die sehe ich dann schon bei Ihnen als Unternehmen, Medienunternehmen, dann auch auf die richtigen Ideen zu kommen. Und wir, klar, das ist die Forderung, wir wollen gerne flexibler sein in unseren Förderinstrumenten.
Christiane, fühlst du dich abgeholt? Verstanden?
Also ich glaube, ich würde bei Herrn Schmiege so ein bisschen sagen, ja, also ich würde nicht komplett weggehen von der linearen Verbreitung, weil wir haben heute Morgen gehört, wir erreichen 20% der Leute nicht übers Internet, sondern nur über lineare Verbreitungswege. Das sollten wir weiterhin tun. Das ist wertvoll, was da passiert. Ich habe heute Morgen gesehen, wir mit Regio TV Schwaben erreichen 7% der Menschen in unserem Sendegebiet jeden Tag mit unserem Programm. Das finde ich sehr ordentlich und das zeigt die Relevanz davon. Aber wir müssen auch an die anderen 93% denken. Und ich glaube, deswegen geht es darum, die Förderung genauso wie die Mediennutzung zu fragmentieren und zu überlegen, wie wir sehr einfache, sehr unbürokratische Arten und Weisen aufsetzen, wie wir an Förderungen kommen können und dann auch mal experimentieren können, mit welchen Formaten, auf welchen Endgeräten, Hochkant, Querformat, kurz, lang etc. ganz unterschiedlich erzählt. Wie erreichen wir da Menschen? Dann können wir ja gucken, was gut funktioniert und was nicht funktioniert. Aber ich glaube, insgesamt ist für mich wirklich wichtig, dass wir nicht mehr in Institutionen denken, sondern in Nutzern und in deren Bedürfnissen, weil es gibt ein Riesenangebot, insbesondere aus dem amerikanischen Raum, an Inhalten und an Plattformen. Und dem müssen wir ins Auge sehen und uns da auch ein bisschen anpassen.
Absolut. Wir schauen jetzt mal dem Publikum ins Auge. Und da haben wir schon die erste Meldung. Toll. Hier kommt gleich das Mikro von meinem Kollegen. Da im Gang. Jetzt. Es kommt die Grillphase, nennt man das übrigens, Herr Schmiegel.
Ach, so schlimm wird's gar
nicht. Nein.
Mein Name ist Jan Kaufold, ich bin Vertreter der Sachsen Media Gruppe, Sachsenfernsehen, einer der größten privaten Lokalfernsehanbieter im Freistaat. Also aus unserer Sicht können wir das, was Sie sagen, Frau Unruh, absolut bestätigen. Deswegen war ich auch einer der Ersten, der hier gerade geklatscht hat. Also aus unserer Sicht clasht dieses Thema Nachwuchs und Volontäre mit einer ziemlich rückwärts gerichteten Förderpolitik. Also es wird bei uns in Sachsen sehr stark in 20 Minuten tägliches lineares Fernsehen gefördert. Und wir haben junge Leute, die sehen, dass unsere Medieninhalte gerade auf TikTok und Social Media und Instagram super viele Reichweiten haben. Wir können diesen Content, eben weil er aber speziell auch auf dieser Plattform produziert ist, eben nicht für die tägliche 20 Minuten Nachrichtensendung nutzen. Und wir sehen es, dass nach 3-4 Monaten junge Leute in der Redaktion und irgendwann daran zerbrechen, täglich 20 Minuten in einen Ausspielweg zu produzieren, den sie teilweise gar nicht mehr nutzen, nicht kennen, nicht verstehen. Aber wir sagen immer, das ist unser Kernasset, das müssen wir machen. Und alles, was on top geht, müsst ihr dann irgendwie in eurer Freizeit machen. Deswegen absolut zu unterstützen, was Frau Unruh sagt. Und die Medienanstalten wünschen sich immer, dass sich die lokalen Anbieter zusammentun und sich was überlegen. Wir würden uns aus sächsischer Sicht wünschen, dass sich auch mal die deutschen Landesmedienanstalten stärker zusammentun und hier nach gemeinsamen Förderprojekten in der Südtangente ist das jetzt super, aber schauen Sie auch gerne mal irgendwie nach Mitteldeutschland oder Norddeutschland, da gemeinsame Förderprojekte für den lokalen Journalismus zu entwickeln. Und Stichwort Förderung oder Nutzung von Haushaltsmitteln der Medienanstalten eben für Contentförderung, das geht ja eben nicht so einfach. Da könnten sich die Landesmedienanstalten aus unserer Sicht für einsetzen, dass der direkte Content besser gefördert werden kann.
Danke für den Impuls. Wir geben noch mal ganz kurz den Ton ab, ne, an den Schmiegel.
Ich fühle mich da ein bisschen angesprochen, weil wir sind insofern in einer Sonderrolle, als wir es tatsächlich auch Inhalte fördern dürfen. Ja, das ist ein Privileg. Wir hatten letztes Jahr sehr intensive Diskussionen unter den Lokal-TV-Herstellern hier in Bayern, haben uns jetzt für das zukünftige Förderkonzept entschieden, dass wir uns ein bisschen von der Linearität trennen, dass wir sagen, es ist nie Voraussetzung, dass du das im Linearen ausstrahlst, sondern du sollst auch Inhalte für Social Media produzieren und kann auch gefördert werden. Das ist, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen der Versuch, wo ich hier nicht sagen kann, funktioniert das, kommt das wirklich an? Aber es ist so ein bisschen das, was jetzt angesprochen ist. Wir wollen jetzt nicht, fühle ich mich ein bisschen missverstanden, wir wollen jetzt die Linearität beenden, aber wir müssen auch an die anderen denken, die auch jünger sind, ja, die einfach, also meine Kinder schauen nicht mehr lineares Fernsehen, wenn ich sie nicht gerade dazu zwinge. Ja. Deswegen müssen wir halt drüber nachdenken, wie wir diese lokalen Inhalte, dass wir das fördern und sagen, und dann musst du, oder kannst du einen Teil sozusagen über Social Media machen, aber du kannst natürlich auch die 20 Minuten füllen. Ja.
Wir haben noch eine kurze Meldung, weil wir müssen uns leider ein bisschen an die Zeit halten. Das ist eigentlich schon drüber, gell? Ende wird mir angezeigt.
Frau Unruh,
aber ganz schnell.
Eine Frage an Frau Unruh. Inhalte wollen wir nicht, wegen Problematik, Staatsferne und sowas, auch ganz wichtig, aber wäre sowas wie eine nicht technologische Innovationsförderung, wo also ich nicht technologiegebundene Innovation fördere, sondern nicht technologische Innovation hinsichtlich der Formate, hinsichtlich der Ausspielwege, hinsichtlich der Interaktion, des Publikumsdialogs, wäre sowas was auch, was Sie sich vorstellen könnten?
Ja.
Ja.
Super, Dankeschön, das war's. Nein, überhaupt nicht. Christian, du kannst noch kurz dann. Nein, nimm bitte dein Mikro und das noch kurz. Ich überziehe jetzt, das kriegt dann Ärger bei mir. Das ist alles gut.
Also, antworte
bitte.
Und der Satz dazu ist, ich glaube, das ist genau die Richtung, in die wir gehen müssen. Also ich glaube, wir müssen das freier gestalten, eben weil sich die Mediennutzung fragmentiert und dementsprechend müssen wir verschiedene Dinge ausprobieren, wie sie funktionieren und unseren Mitarbeitern ermöglichen, da die richtigen Formate zu finden. Also ja, deswegen, ja.
Also danke auch dafür nochmal. Waren es leider nur 2 Publikumsmeldungen, aber die Zeit fliegt, das ist unfassbar. Wir nehmen mit, nächstes Mal ein bisschen längeres Panel, da hätten wir auch noch ein bisschen über Bürokratieabbau reden können und auch noch mal tiefer in die Konzepte, aber so ist es halt einfach. Oh, da freuen Sie sich jetzt, dass wir es nicht getan haben. Ist auch angenehm. So, vielen Dank, dass wir ein unglaublich aufmerksames Publikum hatten, weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Freue mich, dass auf der Bühne waren Christiane Unruh, Geschäftsführerin von RegioTV Schwaben, dann Carsten Wellert, der Geschäftsführer von Radio 7. Sie dürfen immer applaudieren, die freuen sich einfach, es tut gut, es ist wahnsinnig angenehm. Dankeschön an Dr. Wolfgang Kreisig, der Präsident der LFK, und Dr. Thorsten Schmiegel, Präsident der BLM. Ich wünsche Ihnen wunderbare Lokalrundfunktage. Viel Spaß beim Feiern, besuchen Sie die Panels weiterhin und sagt Dankeschön, schönen Tag. Danke.